In der heutigen Episode Diversify, der Now Private Market Podcast, sprechen Robin und ich natürlich, wie soll es anders sein, um SpaceX, um die aktuellen Fusionsthemen mit XAI. Wir reden über den SpaceX IPO. Wir reden über ARK Invest und ganz generell mal darüber, wie kommen denn eigentlich Unternehmen einen Fonds und wie wird so ein Fonds aufgelegt? Was gehört dazu rechtlich, als auch dann in der Umsetzung? Und im dritten Themenblock sprechen wir darüber, warum Listed Private Equity nicht gleich Private Equity ist. Viel Spaß beim Zuhören.
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Now Private Market Podcast. Robin, ich freue mich. Es ist Dienstag, der 3. Februar, 10.37 Uhr. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich erst recht. Berlin, minus 7 Grad,
minus 9,
gefühlte Temperatur minus 16 oder so. Gar nicht mal so angenehm.
Das stimmt.
Auch nicht im Meetingraum aktuell.
Das stimmt auch.
Aber jetzt haben wir dafür eine hitzige Podcast-Debatte, dann geht's.
Kommt drauf an, was wir aus den Themen machen. Wir reden natürlich ein bisschen über SpaceX, bietet sich an. Wir reden ein bisschen über ARK.
Gestern ist ja sehr, sehr viel passiert.
Es ist sehr, sehr viel passiert, ne? Aber vorab, bevor wir tiefer reingehen, unser Disclaimer: Dieser Podcast dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist auf gar keinen Fall als Anlageberatung zu verstehen.
So sieht's aus.
Bevor wir reingehen, wie immer, was ist so die letzten ein, zwei Wochen passiert, Robin?
Weltwirtschaft.
Nö, bei dir persönlich.
Gut, hat jetzt keine weltwirtschaftliche Relevanz. Nee, also letzte Woche war cool, hat mir echt Spaß gemacht, war eine gute Woche. Und ich fange mal vorletzte Woche an. Wir haben unsere Kooperation mit ARK, stimmt, es haben wir angekündigt, lang drüber gesprochen. Vorletzte Woche ging es los, Produkt ist investierbar, gehen wir später auch noch drauf ein, wie so eine Neuaufsetzung eines Fonds funktioniert.
Genau.
Dann letzte Woche, da waren wir gemeinsam tatsächlich, sind wir nach Köln zur Fintra World, genau. Vom Banking Club, steht für Finance Transformation Welt.
Und Welt.
Genau. Da haben wir aber vorab erst noch abends, hatten wir noch ein Dinner mit dem CPTO, dem Amel, weil der lebt in Köln, ist immer eine Woche im Monat in Berlin. Das war schön, in so einer richtig urigen Kneipe.
Genau.
Das war super. Dann waren wir bei der Fintra World, da hatte ich ein Panel. War echt ganz cool zum Thema lohnt sich oder Fintech-Gründen lohnt sich, so die Hypothese.
Und?
Ist drüber diskutiert, ich finde schon. Mhm. Ich finde, also lohnt sich immer was zu gründen, wenn es so die eigene Passion ist, man gerne was verändern will. Also da bin ich, muss gar kein Fintech sein. Ich glaube, da gibt es Branchen, die sind ein bisschen einfacher als jetzt B2C-Fintech zum Beispiel.
Ja.
Dann hast du den Stand von uns bewacht.
Genau.
In Köln.
Genau, wir waren da vertreten bis 16 Uhr, den Ansturm sozusagen bewältigt. Dann du bist weiter nach Mannheim?
Direkt nach dem Panel muss ich weiter nach Mannheim, bin dann mit dem Zug nach Mannheim, weil da ist der Vorkongress vom Vorprofessional.
Das ist ja quasi immer so ein bisschen das Klassentreffen der Branche.
Sehr cool, also trifft man sehr, sehr viele, einmal Partner von uns, auch Leute, mit denen wir demnächst Kooperationen starten.
Ja.
Und es war echt cool, also sehr viele, auch viele aus der Presse getroffen. Ich hatte mit Natixis, hatte ich Termine, ist ja ein Partner von uns. Dann habe ich mit Private Markets 360 noch ein Interview gehabt. Dann habe ich mit dem Simon, der ist von eFund Research, da habe ich es erstmal persönlich getroffen, es war ganz cool, da länger gequatscht. Abends noch eine Veranstaltung, wo ich einen kleinen Impuls hatte. Und dann am nächsten Tag auch noch einige Termine, auch ein paar coole neue Produkte kennengelernt. Da kommt eins, glaube ich, wird auch kommen, bin ich relativ zuversichtlich. Ganz cooles Teil. Und dann ging es weiter, ganz wichtig, last but not least, am Donnerstag dann abends weiter zu meiner Oma, weil die ist 91 geworden.
Das ist aber das Highlight der Woche dann gewesen.
Das war stark, genau, ja. Da dann weiter und Freitag ging es wieder nach Berlin. Das war so die Woche, jetzt ist Dienstag.
Jetzt ist Dienstag.
Jetzt bin ich in Berlin und hier ist kalt.
Jetzt sitzen wir hier, schauen uns natürlich einmal ein bisschen das Thema, was so die, ich sag mal, die privaten Märkte in den letzten Tagen ganz, ganz gut beschäftigt hat oder zumindest immer mal wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, und zwar SpaceX.
Ja, Wahnsinn. Jetzt schon, gut, ist ja schon seit ich würde sagen ein, zwei Monaten, also das Thema mit möglicher Börsengang, Elon Musk möchte für 1,5 Billionen,
ja.
Ich sag's nochmal, Billionen, nicht Milliarden, nicht irgendwas, Billionen Dollar an die Börse und jetzt nicht irgendwie in ein paar Jahren, sondern.
Das ist ganz interessant, das war heute Morgen im Handelsblatt Morning Briefing, haben es auch aufgegriffen und dann haben sie gesagt, er strebt eine Bewertung von 1,5 Milliarden an.
Und ich glaube, da wäre er nicht so happy.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht.
Deswegen habe ich, guck mal, ohne das gehört zu haben, habe ich das jetzt nochmal unterstrichen.
Ja.
Und da gab's
aber warum hast du es denn unterstrichen? Weil es
schon sehr, sehr viel ist.
Weil jetzt der größte Börsengang aller Zeiten wäre.
Vor allem in dem aktuellen Umfeld, das können wir gleich noch einordnen.
Ja.
Was krasse ist, vielleicht SpaceX, was macht SpaceX? Einmal wiederverwendbare Raketen. So, das Krasse, sie können landen. Ich weiß nicht, ob ihr da mal Videos gesehen habt, finde ich sehr beeindruckend. Und zum anderen haben sie auch das Satellitennetzwerk mit Starlink, Tochtergesellschaft, wo auch wirklich kritische Infrastruktur bereitstellt, gerade in Krisengebieten, wie zum Beispiel Ukraine oder sowas. Das heißt, Ukraine wäre komplett weg vom Netz, wenn wir wenn es keine Starlink-Satelliten geben würde.
Und ganz, haben vielleicht die ein oder andere auch mitbekommen, spricht ja Starlink auch oder hatte oder wollte mit Ryanair sprechen.
Ja, das war lustig.
Und das Ausstatten. Die ganzen Ryanair-Flieger, da hat der CEO von Ryanair das allerdings abgelehnt.
Aber dann hat Elon Musk gesagt, ich kaufe euch.
Ich kaufe euch und dann gab es einen Idioten-Sale bei Ryanair mit Bezugnahme auf den Gründer von SpaceX.
Ryanair macht aber auch richtig gutes Marketing, wie ich finde.
Das stimmt.
Apropos
wir schweifen kaufen, ab, sonst hätte ich hätte noch eine Story zum Ryanair-Gründer, aber wir schweifen ab.
Na gut, später, wenn wir noch Zeit haben. Apropos kaufen, es war jetzt auch länger im Gespräch, dass Elon Musk hat ja, ist ja Serial Founder, wie man so sagt. Ja, SpaceX gibt's, Tesla gibt's, aber es gibt auch XAI,
ja,
wo eine Firma, die er gekauft hat, drin ist, und zwar X, seinerzeit Twitter. Und das war gestern Abend, also brand new, ich glaube erstmals bei Bloomberg berichtet gestern Abend, habe ich auch nur ungefähr so 15 Nachrichten gekriegt, als das rauskam, von allen möglichen Menschen, dass es da jetzt noch eine Fusion geben soll, dass SpaceX XAI als Tochter übernimmt. Das ist jetzt einfach noch krassere Vision, dass halt, weil Elon Musk sagt, okay, man wird perspektivisch jetzt die nächste Dekade, es ist ein Riesenbedarf an Rechenzentren da, zweifelsohne, Rechenzentren, Datenzentren, alles super spannend und notwendig für KI. Und er sagt, das Hosting von denen wird nur im Weltall quasi wirtschaftlich sinnvoll sein, das wird der Trend sein. Und das ist so der erste Schritt, dass er sagt, okay, seine AI-Company tut sich zusammen mit SpaceX, das heißt, dann fliegst du da hoch und hast dann die ganzen Farmen an Rechenzentren auf, priorisiert wahrscheinlich auf Mars. I don't know. Und es ist schon sehr, sehr krass.
Genau. Also er hat es angekündigt. Also angekündigt bedeutet ja, dass er in irgendeinem Blogpost sozusagen verkündet. Aber man muss natürlich nochmal kurz einordnen, das ist natürlich jetzt nicht durch. So, das sind quasi jetzt die Talks, die da beginnen. Aber vielleicht das dazu gesagt, warum, Robin, ist das jetzt so einfach, dass das sind ja zwei private Firmen, XAI. Und SpaceX hat ja auch geprüft, das mit Tesla zu machen, eventuell Tesla und SpaceX zu kombinieren. Und er hätte ja so gerne
seine super Company.
Na, aber das Ganze ist natürlich nicht so einfach, weil Tesla ist an der Börse.
Das ist korrekt. Also da das müssen wir ja erst, die Listen müssen alle zustimmen etc. Privat gehandelt ist es schon einfacher. Also zumal du hast halt in der Regel ja nicht so eine fragmentierte Gesellschafterstruktur. Und das ist halt er ist ja immer nennenswert, immer noch beteiligt. Von dem her, das sieht so aus, also das ist jetzt alles nur mutmaßen, dass es funktioniert, was er da tut.
Ja genau, also Theorie ist natürlich ganz klar. Also vor allem dieses ganze Vorhaben mit den Rechenzentren ist ja so unfassbar aufwendig hinsichtlich kapazitärem Geld, was da für aufgewendet werden muss. Und deswegen, so wird es in mehreren Medien geschrieben, versucht er dann natürlich SpaceX mit XAI zu kombinieren, weil SpaceX auch hinsichtlich umsatztechnisch relativ gut dasteht und auch viel finanzieren kann.
Gut, es kommt halt auch drauf an, ne? Was von Multiple. Also die beiden Companies, letzte Bewertung von SpaceX war so bei roughly 800 Milliarden, also auch schon recht teuer. Will jetzt mal schlapp fast verdoppeln beim IPO auf 1,5 Billionen. Wäre auch der krasseste IPO ever. Also es gab ja das Saudi Aramco, das war ein riesen IPO auch, mit Rekord-IPO 29 Milliarden da gesammelt. Das wäre kleiner, weil SpaceX plant 50 Milliarden Dollar einzusammeln mit dem IPO, was echt krass ist. Und da kommt es natürlich auf Bewertungen an, wo steht man gerade und alles Mögliche. Und das halt jetzt mit XAI und auch mit dem, okay, ich gehe jetzt eher auf Recurring Revenue Businesses, komme ich gleich dazu, wäre sonst bestimmt die Frage gekommen, kann da auch absolut Sinn machen. Weil jetzt gerade ist ja eine Wette, okay, Moonshot-Wette oder Mars-Shop. Also die Idee ist ja, mit den Raketen Menschen ins Weltall zu bringen, irgendwie Raumfahrtreisen zu ermöglichen. Ja. Also Recurring Revenues mit den Starlink-Satelliten und sowas. Also wiederkehrende Umsätze.
Also ich meine, die Frage ist ja so ein bisschen und das auch vielleicht jetzt auch an dich oder vielleicht auch die Community, wenn ihr dazu Takes habt, dass ich sag mal, den Mars zu besiedeln ist ja sozusagen, damit ist er ja damals angetreten.
Ja.
Aber was ihr mittlerweile rausstellt, sind ja schon irgendwie deutlich anwendungsfreundlichere Methoden gerade, die er verfolgt. Also sei es irgendwie Transport.
Genau, da wollte ich gerade hin. Der möchte ja so einen Riesen eigentlich. Der will das Geld einsammeln, dass er so, er nennt selber Deep Space Missionen, dass er halt wirklich auch eine Infrastruktur baut, was natürlich der Bewertung hilft. Da komme ich wieder zu den wiederkehrenden Umsätzen. Er sagt, nee, ich möchte nicht nur die Rakete hoch und runter und fertig. So Einzelaufträge wie ein Flugticket. Grüße an Ryanair. Also sind Einzelflüge, sondern das sind wirklich so Space-Rechenzentren, die er bauen will. Die will er natürlich mit seinem Starlink vernetzen. die ganze Rechenleistung, dass er halt in dem AI-Rennen die Nase vorne hat, neben den anderen wie jetzt eine OpenAI, Google und sowas, die ja auch alle mitspielen und alle Gas geben. Das ist schon krass, das ist ja so ein Traum immer gewesen, dass er sagt, okay, ich baue so ein komplettes Ökosystem auf.
Ja.
Und das möchte er auch vom Timing, ist ja auch ganz interessant. Ist ja, der IPO ist ja deswegen auch wichtig, dass es dieses Jahr relativ rasch geht, weil es eine sogenannte Jupiter-Venus-Konjunktion, mhm, also so eine ganz besondere Planetenstellung, und ist auch sehr, sehr nah an seinem 54. Geburtstag. Und das ist wohl auch die Motivation, warum er das so rasch durchziehen will.
Was? Das ist Mitte des Jahres, also ja, diese ganze Konstellation.
Ja. Wobei was musst du machen bei einem IPO? Ist ja nicht so, ich gehe jetzt in die Börse, cool. Du brauchst ja erstmal Leute, wer zahlt denn diese 13-stellige Bewertung? Mhm. Also sehr, sehr hohe Zahl. Wer zahlt das zum einen? Dann musst du aber auch noch die ganzen Unterlagen bei der SEC, also bei der Aufsicht in den USA, einreichen. Du musst eine Roadshow machen. Du musst halt wirklich erstmal alle überzeugen von der Bewertung, weil man kann ja viel wollen. Und es ist schon noch relativ viel. Und es wird halt auch zeigen, also wenn du jetzt die Märkte anschaust, ich habe am Anfang so gefragt, ja, weltwirtschaftlich, was hat sich getan? Du siehst ja schon, wie fragil alles ist, ne? Also die ganzen Veränderungen, erst sagt jetzt irgendwie Trump, ja okay, Iran bin ich jetzt auf Kriegsfuß, jetzt irgendwie doch nicht, dann Ölpreise fallen massiv, aber alle davon ausgehen, okay, da gibt es jetzt eine Lockerung, dann hast du gerade irgendwie neuer FED-Vorsitzender wird nominiert, der eigentlich dafür steht, so richtig Hardline zu sein, will gegen die Inflation kämpfen. Deswegen fallen alle Edelmetalle, weil die Zinsen dann steigen würde, was schlechter ist für Edelmetalle. Also wirklich über 30% Silber letzten Freitag, also richtig krass. Aber dann sagt er, weil er halt Trump gefallen will, klar, ja, nee, ich senke die Zinsen doch, weil du das möchtest. Und ist halt schon sehr angespannt und schwer vorhersehbar und ist halt sehr, sehr unruhig und auch hart von IPO. Und wenn der IPO fliegt, auch zu der Bewertung, ist halt ein brutales Signal von Markt, dass halt, okay, es gibt wieder krasse Exits im Private Equity Bereich, und es ist halt auch, denk mal an Unternehmen, weiß nicht, Databricks oder so, ist ja auch super bekannt, Stripe und die ganzen, dass die dann auch einen Exit anstreben können, auch mit so einer Mega-Bewertung. Oder OpenAI.
Naja, also ich glaube, SpaceX könnte da einfach ein so großes Tor aufstoßen und zeigen, auch wie es geht, wie du sagst, für die anderen.
Ja. Und ich finde, was ich aber ganz lustig fand, es hat schon eine ist eine Maskeabhängigkeit, enorm, aber ich fand es so lustig bei unseren Freunden von Morning Crunch.
Ja.
Das lese ich immer morgens, wir haben um 6 in der Inbox.
Liebe Grüße.
Und ich musste so lachen, da war ein Meme, es war einfach so die erste Bilder zur Fusion, da war einfach dreimal Elon Musk, der sich selber die Hand gegeben hat, und dahinter war nochmal Elon Musk, der beiden auf die Schulter geklopft hat. Das fand ich wirklich ein perfektes Bild, einfach von der Abhängigkeit.
Ja.
Weil der hat halt super krasse Hyperscaler gebaut.
Deswegen, du hast es so, ich meine, dieser Begriff irgendwie Serial Entrepreneur wird super inflationär, vor allem auf LinkedIn verwendet, wenn man irgendwie dreimal drei Startups gegründet haben, die alle drei irgendwie nicht funktioniert haben. Aber bei ihm kann man das halt schon sagen. Schon, also man kann politisch halten von was man möchte, so, da spreche ich, glaube ich, auch für dich, ich glaube, nicht wirklich über seine Meinung d'accord, aber rein auf Entrepreneurship-Ebene ist das schon echt stark, was er gebaut hat.
Ja, er ist schon stark. Das ist schon stark. Gut, er ist halt sehr opportunistisch bei der Politik. Also
das sind sie aber alle, ne?
Ja,
das
ist ja gerade jetzt so die ganzen so Tech-Bros, da gab es bei der ARD, gehen auch Grüße raus. Eine sehr, sehr coole Dokumentation. Gerade zu dem Thema, jetzt auch ein Peter Thiel, Zuckerberg oder Elon Musk, wie die sich alle positionieren, jetzt gerade in dem Trump-Regime. Also schon spannend. Es lohnt sich. Ist für mich ein Watch.
Must-Watch?
Must-Watch. Ein Watch.
Musk-Watch.
Ja, Musk-Watch.
Na gut.
Ja, gut.
Kommen wir. Also tatsächlich natürlich dementsprechend gewählt zum zweiten Themenblock. Und zwar haben wir ja, so hast du es auch in der Einleitung ein bisschen gesagt, haben wir eine neue Kooperation.
Das ist korrekt.
Mit ARK Invest.
Das ist auch korrekt.
Und ARK Invest ist ja, das ist ja auch so bestätigt von ARK und auch nachlesbar in SpaceX investiert. In dem aktuellen US Venture Fund.
Mhm. Gibt es seit rund 3 Jahren.
Den gibt es seit rund 3 Jahren. Und ARK hat jetzt ein neues Produkt aufgelegt, was auch über die Now-Plattform kaufbar ist, und zwar einen LTIF zum Thema Private Innovation. Dieser LTIF verfolgt die gleiche Strategie wie der US Venture Fund, bedeutet insbesondere in diese zukunftsträchtigen Themen, in diese Trendsetter.
Also Disruption letzten Endes.
Disruption zu investieren. Und das bedeutet auch, Zielinvestments können dann natürlich auch diese Unternehmen sein, die bereits in dem US Venture Fund enthalten sind. Und da gab es, oder beziehungsweise macht es, glaube ich, nochmal Sinn, bisschen darauf einzugehen, Robin, wie werden denn Fonds überhaupt aufgelegt? Also es ist ja nicht so, also auf der anderen Seite stehen ja natürlich, wie jeder kennt, ein ETF, so, den legt man auf, dann ist alles drin.
Well, das stimmt ja auch nicht.
Beziehungsweise, lass uns nicht so detailliertes ETF-Game reingehen, aber das ist ja das, ich sag mal, das allgemeine Verständnis. Du investierst in einen ETF und da
der ist halt da.
Genau, der ist halt da und da sind halt deine Investments drin, die da drin stehen und fertig, aus die Maus. Ist bei privaten Märkten ein bisschen was anderes.
Ja, wobei Fondsauflage an sich ist immer sehr ähnlich. Mhm. Was ist ein Fonds? Ein Fonds ist ja eine Hülle. Mhm. Letzten Endes eine Hülle, die regulatorisch, also sehr hart reguliert ist, ganz klare Richtlinien befolgen muss, weil sehr, sehr viele Parameter fest definiert sind, die auch den Anlegerschutz sichern. Aber wenn man Fonds neu auflegt, weil es eine neue Strategie jetzt in dem Fall, dann muss er erstmal diese Hülle schaffen. Das machst du, also die Go-To-Länder, das ist Irland oder Luxemburg für solche Fondsstrukturen. Jetzt in dem Fall ist es eine Gesellschaftsform aus Irland und dann legst du die auf. Ja. Und am Tag 1, das ist wie wenn ich eine GmbH gründe, wenn ich jetzt die GmbH gegründet habe, dann ist da jetzt erstmal nichts drin außer mein Stammkapital. Und bei dem Fonds ist es auch so, okay, der Fonds wird aufgesetzt und dann werden Gelder eingesammelt von Anlegenden. Das ist ja selbst bei einem Aktienfonds so. Wenn da kein Geld in dem Fonds ist, kann er keine Aktie kaufen. Aber eine Strategie steht ja schon fest. Und dann werden die Gelder mit dem ersten Settlement, das ist in unserem Fall jetzt Anfang März, wenn da die Gelder, also erster Handelstag Mitte Februar, dann zwei Wochen und dann Anfang März werden auch die Investments reingekauft. Ich komme gleich dazu, wie das so funktioniert.
Ja.
Und erst dann wird quasi Geld, das eingesammelt wurde, getauscht gegen Unternehmen. Jetzt in dem Fall, die Strategie muss aber klar niedergeschrieben werden. Das steht im Prospekt drin, das steht in allen Unterlagen drin. Der Asset Manager muss sich dafür auch, muss ja auch gerade stehen.
Ich wollte gerade sagen, also du kannst ja, und das ist vielleicht auch nochmal hier ganz wichtig zu erwähnen, du kannst ja auch als Asset Manager nicht einfach irgendwas ins Prospekt schreiben. Das muss ja auch genehmigt werden.
Genau, genau, das ist ein langer Freigabeprozess. Jetzt in dem Fall sogar noch ein deutlich langfristigerer, weil LTIFs für Kleinanleger geeignet sind.
Ja.
Also für jedermann.
Wer muss das freigeben?
Jetzt in Luxemburg zum Beispiel die CSSF. Also das ist die Aufsicht von dort. Wird hier jetzt irgendwie in so einem BaFin-Verfahren. Das ist sehr, sehr kompliziert, langer Prozess, viele Anwälte, viel Kohle. Das heißt, es ist alles ein regulatorisch klarer Rahmen. Und bei der Strategie...
Also bedeutet, ARK kann jetzt nicht einfach reingehen und sagen, komm, ich mache jetzt mal einen Fund.
Der hat die Strategie.
Der hat die Strategie und dann schauen wir mal, sondern also die müssen auch schon massiv Geld erstmal an Anwalt und Governance und Compliance bezahlen, damit sie das Fondsprospekt zum einen erstmal aufsetzen und zum anderen genehmigen lassen. Gut, ARK ist jetzt nicht Luxemburg, sondern es ist in Irland, soweit ich weiß, da das Fonddomizil. Also dann die irischen Behörden haben das dann geprüft. Die
irische Aufsicht muss den prüfen. Dann gibt es noch so ein sogenanntes, also brauchst du so ein Passporting, das in allen Ländern vertrieben werden kann. Also alles der Fall. Dann erstellt man noch Basisinformationsblätter und also etwas. Es ist schon ein relativ großes Vorabinvestment.
Ja. Was schätzt du, was ist das zeittechnisch? 2 Wochen.
Ja, genau. Nee, also wir haben das erste Mal gesprochen. Da war so das Sounding, du hast immer erst so ein Market-Sounding, dass man guckt, ist da Interesse da am Markt oder nicht. Das war jetzt schon ein gutes Jahr her und dann geht es in die Umsetzung und es zieht sich schon lang. Also jetzt auch beim Regulator liegt es gut und gerne auch mal 3-4 Monate und davor stellst du noch alles und die ganze Strategie. Und was machst du jetzt noch als Asset Manager? Also machst einmal die Gedanken, du guckst, okay, ich habe eine Strategie, die läuft sehr gut in den USA, da haben wir so 500 Millionen drin.
Ja.
Es tut sich gerade die Möglichkeit auf, in Europa aus und vor also aufzulegen. Dann sagt man, okay, ich mache jetzt mal ein Market Sounding, ich habe so Unterlagen, frage jetzt mit Vertriebspartnern, unter anderem uns oder potenziellen Vertriebspartnern oder auch ganz vielen Großbanken, Private Banks und alles Mögliche. Hey, hättet ihr da Interesse, hat eure Kundschaft da Interesse? Und sagen die, ja, okay. Dann sagen die, ja, dann fragst du natürlich, das ist auch meine Gegenfrage, ja gut, aber wie wollten ihr das bewerkstelligen? Sagen die, ja gut, wir haben zum einen, wir stehen seit über einer Dekade für Disruption, disruptive Investments, sind sehr, sehr nah am Silicon Valley, an den ganzen Gründern, an disruptiven Geschäftsmodellen. Das heißt, da kennen wir uns gut aus. Das haben wir jetzt genutzt vor gut 3 Jahren für unseren Dealflow, um an spannende, disruptive, nicht börsennotierte Unternehmen zu kommen. Bei ARK kennen ja viele auch von den ETFs.
Ja.
Und haben gesagt, und wir können halt gar nicht so viel allokieren in die ganzen Firmen, wie wir theoretisch investieren könnten, weil deswegen wollen wir noch ein anderes Vehikel, das auch in diese Investments investiert, weil die halt so einen guten Zugang haben, weil das auch besonders bei ARK, die können halt durch den Ansatz, den sie haben, bis über ein IPO hinaus die Beteiligung halten.
Denn es ist nicht nur ein 100%iger Privat.
In dem Fonds, also zum einen in dem Fonds, weil der Fonds 80% Private Market ist, also um die 80, 20% Public Market, aber halt darüber hinaus auch die ganzen ETF-Strategien haben. Da haben wir über 30 Milliarden.
Also bedeutet theoretisch auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen investiert werden sollte, die auch demnächst ein IPO anstreben, wäre das Unternehmen auch über den IPO hinaus mit in dem Fonds
vertreten. Ja, genau. Also in dem Fonds natürlich. Also es ist jetzt in dem Fonds natürlich und kann aber auch noch von anderen Strategien. Deswegen, also ARK als Asset Manager über verschiedene Fonds hinweg begleitet die Unternehmen sehr, sehr lange. Und dann sagen sie, okay, weil wir halt einmal, wir haben es im Kreuz, wir sind mittlerweile ein ganz großer Manager, gerade für die Sicherheit und wie das dann, gerade für die Anlegenden, jetzt auch hier, können Manager, die gerade größer sind, die machen es in der Regel so, da gibt es ein sogenanntes Warehouse, wie so ein Warenlager, sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Unternehmen, das kaufe ich in dem US-Fonds, ich habe theoretisch eine Allokation, ich kann da 10 Millionen investieren, ich investiere jetzt mal 5 mit dem US-Fonds und dann habe ich noch 5 Millionen, kaufe ich einfach so in das Warenlager.
Auf Tasche sozusagen.
Auf Tasche, das für den neuen Fonds, den es jetzt in Europa gibt, dass der direkt die Gelder allokieren kann in dieses Investment, dass er nicht erstmal nur Geld drin liegen hast. Und das Interessante ist, also ich finde es auch super, dass wir da tiefer reingehen, das ist bei jedem einzigen Fonds, den wir bei uns haben, der Fall gewesen. Also das ist immer mit der Vorauflage, das ist eine Strategie. Und gerade bei großen Managern, die haben halt die Möglichkeit von so Warehousing, dass sie sagen, okay, ich halte halt ein paar Sachen mal auf Tasche vor und die kaufe ich dann, sobald das Geld in meinem neuen Fonds ist.
Ja.
Und du wandelst auch immer so die Strategien ab. Also du lehnst dich immer an bestehende Strategien an. Das ist jetzt auch zum Beispiel mit einer, weiß nicht, einer Partners Group, die wir haben, oder einer Tixis oder all so etwas, eine Musenich, das sind ja alles Strategien, die sind schon bewährt, aber die Vorhülle an sich war neu. Deswegen hast du am Anfang immer eine Ramp-Up-Phase, weil das Portfolio dann zum Zielportfolio also aufgebaut
Aufbauphase.
Wird.
Aufbauphase.
Genau. Und das ist so der übliche Prozess. Und man kann sich jetzt ja fragen, ja, aber Moment mal, ich habe jetzt den Podcast schon eine Weile und die zwei haben ja schon mal über so Blind Pool Risk und geschlossene Private Equity Fonds gesprochen. Sage ich ja, das ist ja genau wie so ein geschlossener Private Equity Fonds, weil üblicherweise bei Private Equity, der raised 2 Jahre Geld,
ja.
Also früher als professioneller Anleger oder immer noch, als professioneller Anleger, 2 Jahre wird Geld aufgesammelt, dann werden langsam Investments getätigt, bis zum 5. Jahr werden Rückflüsse aus den Beteiligungen werden wieder investiert und dann ab dem 5. Jahr werden Verkaufserlöse an die Anlegenden ausgeschüttet. Mhm. Aber bei dem Geldeinsammeln, das heißt ein sogenanntes Blind Pool Risk, weil du weißt nicht, wo das Geld reinfließt. Und sagen alle, ja, aber Moment mal, bei Nao gibt es ja nur Evergreen Fonds. Das heißt, die haben ja 99 Jahre Laufzeit und da steht es ja alles schon fest. Warum soll ich da nicht warten? Kann man machen. Man kann auch sagen, ich warte jetzt ein Jahr, gucke, wenn das Portfolio da ist. Man kann aber auch sagen, ich investiere jetzt schon, weil die Asset Manager wissen natürlich, ja gut, das ist ein gewisses Risiko. Man muss uns nicht vertrauen. Da ist allerdings, verstehe ich meine Rolle so und die Rolle auch von Nao so, dass wir die Fund Due Diligence sehr gewissenhaft machen. Wir selber investieren in die ganzen Produkte, also jetzt nicht als Gesellschaft, sondern auf privater Ebene selber in die Produkte investieren und halt auch deutlich tiefere Einblicke haben. Also wir haben auch immer Verschwiegenheitsvereinbarungen und schauen uns, also wir wissen auch, was in dem war, also was im Warehouse ist, wir wissen auch, wie die anderen Strategien laufen, haben da sehr, sehr viele Einblicke. Wir sagen, okay, kann man schon mal machen. Dürfen sie halt nicht offenlegen. Und was macht der Manager? Der sagt ja, okay, ist trotzdem nicht so geil. Deswegen kriegt ihr ein Goodie. Weil im ersten halben Jahr soll relativ schnell das Portfolio aufgebaut werden. Da hat ARK gesagt, na gut, wir verzichten auf einen Großteil der ganzen Gebühren. Das heißt, die Gebühren sind da reduziert auf 1,1% PA anstatt 2,7 PA. Also schon mal eine deutliche Vergünstigung im ersten halben Jahr. Läuft aus am 31.07.2026. Und dann ab dem 1.8. erhöht sich die Gebühr auf 2,7. Aber die 2,7 ist auch nochmal ein Goodie. Das ist die sogenannte Founder Share Class, weil wir ja gemeinsam, wenn man so möchte, den Fonds gründen oder mit, keine Ahnung, ins, also lebendig machen.
Ja.
Und dafür gibt es auf Lebenszeit 20% Discount auf die Management Fee, wenn man investiert ist und investiert bleibt bei dem Fonds. Und das ist im Ergebnis, ist die Fee reduziert von 3,3%, wären es nochmal, rund 3,3 sind es nur 2,7. Das heißt, also Bottomline, der Manager sagt, weiß, okay, dieses Risiko, man muss uns nicht vertrauen, aber wer uns vertraut, der kriegt ein Goodie in Form von Gebühren. Und wir als Plattform sagen, ja, okay, wir haben so viele Einblicke, wir bieten das guten Gewissens an. Wir stehen ja auch immer für die Investments bei uns. Das ist ja auch der große Unterschied bei Nao im Vergleich zu anderen Plattformen. Wir kuratieren sehr, sehr stark die Produkte und sagen, ja, 8 von 10 Managern, gerade sind es eher 9 von 10, weil sehr, sehr viele auf dem Markt kommen, sagen wir ab. Wir sagen, okay, das passt nicht und passt halt nicht in das breite Angebot von uns.
Ich glaube, der Punkt ist einfach nochmal enorm wichtig auch zu sagen. Ich glaube, wir würden nichts kommunizieren, wie wir es kommuniziert haben, wenn wir nicht wüssten, was sozusagen das Ziel des Fonds ist.
Und mit dem Track Record und sowas.
Plus also, auch die Einblicke haben, die du selber sagst. Da gibt es natürlich Klauseln, wie die Einblicke haben, die wir jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, 3. Februar, noch nicht kommunizieren dürfen.
Aber in einem Monat, also können wir auch, also werden auch die ersten Investments reinfließen. Und das ist ja was, wofür wir stehen als Plattform. Und das ist ja auch gerade das Wesentliche bei so einer Vorselektion, das ist ja das, was ich in meiner früheren Rolle schon gemacht habe, was ich jetzt bei Now auch viel mache, ausschließlich nahezu mache.
Ja.
Und du hast halt, theoretisch könnt ihr auch einen Bäcker um die Ecke, wo wir hingehen bei Zeit für Brot, könnt auch sagen, ich mache morgen einen Innovation vor. Erste Hürde, das hattest du gesagt, sehr aufwendig, dauert, kostet viel Geld, aber er kann das auch theoretisch vermarkten, er hat gesagt, ich investiere es in die ganzen Unternehmen, da ist es aber eher unwahrscheinlich, dass man da den Zugang hat.
Ja.
Und jetzt bei einem Manager, der das halt schon nachweislich seit einigen Jahren macht, der auch ein Warehouse sich aufgebaut hat, der auch eine krasse Reputation hat und auch eine Reputation zu verlieren hat, da ist es halt deutlich wahrscheinlicher, dass er das, was der Fonds verspricht, das dann auch einhalten wird.
Ja, vielleicht, lass uns doch, also wir haben natürlich viel und mit so vier große Kernthemen drumherum geredet, aber vielleicht willst du nochmal in irgendwie drei Sätzen pro Frage einmal darauf antworten.
Mhm.
Also für all diejenigen, die jetzt bis hierhin vorgeskippt haben, weil sie gesagt haben, okay, nee, ich möchte einmal irgendwie das einmal zusammengefasst haben. Also, Robert, was kommt in den ARK-Fonds?
80% nicht börsennotierte Unternehmen, 20% börsennotierte Unternehmen und alle mit sehr disruptiven Geschäftsmodellen aus den Bereichen KI, Genomik, Robotik oder auch Raumfahrt. Das ist, was halt gerade so die Welt bewegt.
Ja. Wieso stehen die Companies Stand jetzt, 3. Februar, noch nicht fest, die reinkommen?
Weil der Fonds ganz neu aufgelegt worden ist und das ist der übliche Prozess, muss erst Geld in den Fonds fließen, das ist Mitte Februar der Fall und dann wird gehandelt, das ist Anfang März der Fall und dann können erst die Companies, die schon bevorratet wurden, können in den Fonds gekauft werden und der Fonds folgt der Strategie des US-Venture-Fonds, wo sehr bekannte Namen drin sind, das machen die schon seit 3 Jahren und genau solche Unternehmen werden dann da reingekauft.
Wieso kann es sinnvoll sein, dass man trotzdem vorher dabei ist?
Wenn man dem Manager und dem Zugang zu den Deals vertraut, wenn man uns vertraut in der Kuration der Produkte und der Fund Selection, dann kann man von vergünstigten Konditionen partizipieren.
Und wieso hat Now ARK ausgewählt für die Plattform?
Es ist aus meiner Sicht einzigartig mit dem Ansatz, gerade für Kleinanleger, dass man wirklich sehr bekannte, sehr disruptive, nicht börsennotierte Geschäftsmodelle investieren kann.
Ja. Danke dir. Also auch bei dem Thema auf jeden Fall, wenn da irgendwie Fragen aufkommen, irgendwas unklar ist, deswegen machen wir ja auch das Ganze, um das auch nochmal im Detail aufzuschlüsseln, schreibt uns gerne hello@investnow.com. Wir sind immer da, um da jegliche Transparenz zu schaffen, falls da irgendwie Fragen offen sind. Robin, kommen wir zum 3. Themenblock. Auch so ein bisschen, und ich habe mich ehrlicherweise gefreut, weil es so ein bisschen endlich mal in die Richtung geht. Es wird ja ganz oft und das wurde ganz oft von Börsenmedien, auch von Wirtschaftsjournalisten gesagt, ja, Private Equity, ach, da kann ich doch auch einfach Listed Private Equity kaufen, das ist das Gleiche. Jetzt da liebe Grüße an das Medium Das Investment, da kam jetzt ein Artikel.
Richtig guter Artikel. Viele Grüße heute an viele Menschen.
Viele Grüße. Und da geht es so ein bisschen darum, warum denn nicht, also es geht darum, Listed Private Equity versus LTIF. Warum ist das Ganze denn nicht das Gleiche? Und um das Fazit jetzt vorwegzunehmen, Robin, da gibt es 4 Punkte, die vor allem jetzt Direktinvestments in Private Equity, Listed Private Equity unterscheiden. Vielleicht einmal ganz kurz, ich finde es cool, in einem Satz, was ist Listed Private Equity?
Das sind Investments in die Managementgesellschaften, die an der Börse notiert sind.
Also zum Beispiel KKR, genau. Ja, genau. Und was ist ein Direktinvestment in Private Equity?
Du investierst direkt oder indirekt in die Unternehmen, die nicht an der Börse sind. Also es ist quasi ein LP-Investment in die Portfolios, die von diesen börsennotierten Firmen zum Beispiel gemanagt werden.
Also du investierst zum Beispiel nicht in die Partners Group, sondern investierst in einen Fonds der Partners Group.
Das ist korrekt.
Der wiederum in Firmen investiert, die nicht an der Börse sind.
Also nicht börsennotierte. Du investierst einmal in nicht börsennotierte Firmen, einmal investierst in börsennotierte Firmen.
Welche Unterschiede oder welche signifikanten Unterschiede gibt es denn noch? Die sozusagen diesen Vergleich einfach relativ schon so ein bisschen im Keim ersticken, zu sagen, gut, dass es einfach nicht sinnvoll ist.
Gut, aus Anlegersicht, also ich versuche jetzt das nicht zu werblich zu gestalten, weil das hat schon signifikante Unterschiede auch für dein Chance-Risikoprofil. Also wesentlich auch aus Anlegersicht ist Liquidität. Mhm. Wenn ich jetzt in Listed PE investiere, also wenn ich jetzt eine Apollo, KKR etc. Über die Börse kaufe, eine Partnersgruppe über die Börse kaufe, die kann ich jetzt morgen auch wieder verkaufen.
Ja.
Bei echtem Private Equity geht es eben nicht, weil du investierst in einen Fonds, der in Unternehmen investiert, die nicht an der Börse sind, was auch übrigens viel, viel mehr sind. Also es sind ungefähr 90% der Unternehmen der Welt sind nicht an der Börse. Und da investierst du, das kannst du halt nicht von heute auf morgen verkaufen. Also du kannst zwar versuchen, deinen Voranteil, jetzt beim Private Equity ETF an der Börse ist es ja auch ein Voranteil, den kannst du heute oder morgen verkaufen.
Ja.
Bei einem echten Private Equity Fonds, den Voranteil kannst du nicht von heute auf morgen verkaufen, weil die Unternehmen ja illiquide sind. Du kannst ja nicht einen Bäcker um die Ecke von heute auf morgen weiterverkaufen.
Zeit das dauert
ein bisschen. Genau. Und was ist nochmal der Unterschied? Wenn ich jetzt einen Private Equity ETF kaufe, ne?
Ja.
Was kaufe ich da? Ich kaufe eigentlich, sage ich, okay, ich kaufe einen ETF mit dem Branchenfokus Finance, der noch spitzer ist, nur auf Private Equity GPs.
Also genau. Die Manager. Also du gehst quasi rein, ETF, Finance, M&A, PE, irgendwas
genau.
In der Richtung.
Nur da
also
gehst
super,
du rein.
Super,
also
super spitz.
Gibt's ja auch sowas, oder du heißt ja auch PE, ETF, also du gehst einfach super krass da rein und da hast du natürlich eine Korrelation von der Finanzbranche und auch die ganzen Themen an der Börse, die ganzen Schwankungen. Und wenn ich aber sage, ich subscribe jetzt oder kaufe einen Private Equity Fund, einen echten, dann kaufe ich direkt oder indirekt Beteiligung an Unternehmen, die nicht an der Börse sind. Und das hat durch das auch andere Risikoprämien, andere Bewertungen, ganz andere Cashflow-Profile.
Ja, aber vielleicht nochmal, warum schwankt denn mein PI ETF auch ähnlich wie Finance, Börse oder generell?
Du hast ja eine Korrelation und du hast ganz andere Korrelationen also an der Börse an sich hast du immer eine Korrelation. Ist auch, du kannst theoretisch sagen, ist ja so Portfoliotheorie, ich bin perfekt diversifiziert, ich habe einmal ein Unternehmen, das verkauft Eis und ein anderes Unternehmen, das verkauft Taschenwärmer, die man gerade braucht, weil es arschkalt ist in Berlin. Und eigentlich wäre ja, wenn die Sonne scheint und es sehr, sehr warm ist, der Eisverkäufer, super, keiner will Taschenwärmer. Wenn es jetzt aber so kalt ist wie heute, dann kauft man nur Taschenwärmer und andere Eis. Eigentlich ist es perfekt diversifiziert, wenn es eine steigt, fällt es andere und andersrum. Und bei der Börse hast du halt nicht diese perfekte, also negative Korrelation, sondern dass auch wenn jetzt am Pharmamarkt irgendwas ist, so die ganze Börse ein bisschen bebt, auch wenn es gar keinen direkten Einfluss hat auf Finance, wobei sehr, sehr viel Einfluss hat auf Finance, aber wenn es keinen direkten Einfluss hätte auf Private Equity, auf das Portfolio, dann hast du trotzdem eine Korrelation vom Markt an sich, dass diese Titel an der Börse auch mit abverkauft werden. Das hat man auch bei Corona gesehen. Bei Corona gab es auch Geschäftsmodelle, die haben ja dann kurz danach, also nach dem Schock Anfang 2020, schon eine Weile her jetzt. Anfang 2020. Sehr gelitten.
6 Jahre her jetzt.
Krass, ja. Schon krass gelitten. Aber dann hat man gemerkt, andere sind dann wieder total durch die Decke gegangen. Aber es wurde erstmal pauschal gesagt, das verkaufen wir jetzt alles ab.
Ja.
Als Trader natürlich Chancen, bla bla bla. Aber dadurch hast du halt nicht diese positiven Effekte von Private Equity. Natürlich zweifelsohne. Eine Partners Group. Wenn die Fonds die Partners Group managt, wenn die das gut machen, was sie aus meiner Sicht sehr gut machen, dann verdient Partners Group mehr Geld. Das heißt, dann müsste eigentlich die Aktie auch steigen. Fair. Aber du hast halt immer noch dieses Thema am Kapitalmarkt. Wenn du aber direkt in den Fonds investiert hast und Partners Group den Job gut macht, wovon ich überzeugt bin, meiner Meinung nach, die machen das gut, dann gibt es kein Wenn und Aber, dann wird der Fonds dann mehr wert. Das ist jetzt egal, ob jetzt irgendwie an der Börse irgendwas passiert.
Ja.
Wenn die ein Unternehmen für 100 Millionen kaufen, weiterentwickeln, für 300 Millionen verkaufen, dann haben sie einen Gewinn gemacht von 200 Millionen Euro und das ist gut und den Gewinn haben sie gemacht. Das heißt aber nicht, dass auch die Aktie in genau in dem Rahmen steigen wird. Das ist einfach der große Unterschied. Aber dafür ist auch die sogenannte Liquiditätsprämie, die da mit reinspielt. Aber dafür geht es ganz klar zu Lasten von deiner Liquidität und du hast auch ganz andere Cashflows. Weil die Aktie, also der General Partner, der an der Börse ist, der verdient Geld durch Management Fees, der verdient Geld durch zum Beispiel Carry, also Gewinnbeteiligung.
Aber
der Fonds selber, der gewinnt Geld einmal von irgendeinem Mittelständler, der Schuhsohlen herstellt oder Klopapier oder weiß nicht. Wenn der Gewinne macht, dann wird das Portfolio mehr wert. Wenn die wachsen, dann wird das Portfolio mehr wert. Und das hat halt relativ wenig auch mit den anderen Themen. Klar, indirekt hängt es schon zusammen, aber es ist eine ganz andere Charakteristika der Cashflows und der Wertsteigerung.
Ich glaube, das ist unfassbar wichtig und das ist, glaube ich, auch auf den ersten Blick nicht so einfach zu verstehen. Aber deswegen probieren wir es ja und erzählen das jetzt seit ein bisschen mehr als 3 Jahren.
Ja.
Gut, dritter Punkt, ehrlicherweise, der stimmt nicht mehr so ganz. Thema Mindestanlage war, natürlich kannst du einen ETF ab 1 Euro kaufen. Lange waren Private Equity, Private Market Produkte eher
200k.
Ja, 200k. Manche ELTIFs starten erst ab 10.000, bei uns ab 1 Euro. So,
genau.
Also da ist zumindest die Mindestanlage, sagen wir es gleich, das ist nicht sehr der große Unterschied. Thema, der vierte Punkt, Thema Flexibilität, geht natürlich ein bisschen einher mit der, genau, mit der Liquidität. Aber ganz das Thema abzuschließen, Robin, was wäre da, ich glaube, das Fazit von das Investment ist sehr ähnlich zu deinem.
Also gut, wenn du wirklich, also echten Private Equity Zugang haben möchtest, dann muss man aus meiner Sicht in einen echten Private Equity, also wenn du auch die Mehrwerte für dein Portfolio haben möchtest, ja, um da welche aufzuzählen. Es gibt, die guten Manager schaffen das Renditepotenzial im Vergleich zu einem Public Market Portfolio zu erhöhen und die Schwankungen zu reduzieren, einfach durch diese Korrelation und die Verhältnisse untereinander. Du hast weniger Drawdowns, ist halt viel, viel träger, kannst du schwerer umschichten, nicht liquide. Wenn du das möchtest, muss man weggehen von einem Private Equity ETF. Wer aber sagt, ich finde es trotzdem cool, kann man aber sagen, jetzt möchte ich alles nicht, ich finde es cool, ich möchte trotzdem Private Equity irgendwie beteiligt sein. Indirekt hat man da schon auch über das Investment in so ein ETF, hat man indirekt Private Equity drin, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass man auch die Charakteristika kauft, weil dem ist leider nicht so.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.
Dann frieren wir mal weiter.
Aber hier an der Stelle auch nochmal gerne der Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer: bei Fragen melden, hello@investnow.com oder in unsere DMs sliden auf LinkedIn. Lieben Dank fürs Zuhören.
Lieben Dank fürs Gespräch.
Danke dir, hat Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ich freue mich, bis bald.
Ciao.